Klein, aber hart.
Und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier beim Podcast der Hoffnung. Klein, aber hart mit Michael Klein.
Und André Hart.
Ja.
Ja, aber eigentlich müssen wir, ich glaube ja, dass ganz viele Leute denken, ich bin André Hart und du bist Michael Klein, weil wir das immer so rum sagen, immer dem Namen des anderen. Also ich,
ach so, richtig,
ja,
richtig.
Du bist ja. André, ich bin Michael.
Also du bist Klein, ja. Ich bin Hart.
So.
Ja. So,
dass wir jetzt einmal nachmachen. Wie viele Folgen haben wir jetzt? 55, 56
ich
Folgen einmal richtig gestellt.
Haben wir schon Jubiläum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, unser heutiger Titel, ohne Höschen kocht sich's besser. Tipps für daheim. Und ja, tatsächlich, ich habe das jetzt gerade erst spontan gesehen. Das stand, glaube ich, heute auf der Online-Ausgabe der Bild-Zeitung. Sagt man Katie Lugner. Katie Lugner, sehr hübsches Foto, ohne Höschen kocht sich's besser. Und wir haben uns ja vorgenommen, hier ein bisschen der Podcast mit Mehrwert zu sein in diesen schwierigen Zeiten und einfach auch mal Dinge zu verbreiten, die auch wirklich nützlich sind, die helfen. Und das ist, glaube ich, so ein Tipp, ohne Höschen kocht sich's besser, der vielleicht so manchem, der jetzt schon im Homeoffice kollabiert oder zu kollabieren droht. Vielleicht ist das jetzt mal ein Tipp, um die Familie wieder so ein bisschen in Schwung zu bringen. Weißt du?
Also das heißt, Frau kocht ohne Höschen und Mann bringt seine Nudel, die er ja gehamstert hat.
Was hast du jetzt gesagt? Ja, Micha, vielleicht ganz kurz, wir wollten heute nur mal so ein kurzes Update machen.
Ja.
Es ist ja ganz wichtig für die Chronisten, die sich das Ganze dann in 100, 200 oder 500 Jahren anhören, dass sie wissen, Mensch, was war denn damals los? Ja, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, was ist denn da passiert? Und dann kommen genau wir in die Finger dieser Leute und dann werden die sagen, aha, alles klar, wir gehen das jetzt mal reihenfolglich durch. Deswegen kurzes Update heute, ich muss dann nämlich weiter, ich möchte noch ein bisschen feiern, allerdings jetzt wirklich im ganz kleinen Rahmen. Wir haben ja gewonnen, wir sind ja eigentlich vom Radio, Micha, gell?
Jetzt, ja. Wo du es mir wieder sagst,
wir sind ja vom Radio. Radio, ja. Mhm. Also der Micha Klein, jetzt vielleicht für alle Neu-Podcastler, weil ich weiß, deine Mama zieht relativ viele Menschen an. Wir haben ja damit angefangen, vor 55 oder 60 Folgen, dass wir das für deine Mama gemacht haben.
Ja, und jetzt ist sie so ein bisschen zum Podcast-Superspreader geworden.
Richtig.
Beim Virus ist das ja immer der böse Mensch, der es so groß rumverteilt. Aber meine Mama ist im positiven Sinne dann die.
Richtig. Oder auch in diesen Zeiten sagt man Patient Zero.
Ja.
Also sie war quasi der erste Patient, den wir angesteckt haben mit diesem Podcast. Und seitdem ist es ja quasi zu einer regelrechten Pandemie ausgeartet. Und deshalb nochmal für alle Neu-Podcastler, die jetzt dazukommen. Wir machen ja eigentlich Radio. Also Michael Klein ist der Wettermensch im Radio. Wir nennen ihn liebevoll Better Wetterman. Ich weiß auch nicht, vor 17, 18 Jahren ist uns der Name mal eingefallen. Better Wetterman.
Das war damals noch, als man wirklich das Radio noch mit der Kurbel betrieben hatte.
Ja. Richtig, ja. Genau. Ja, und als die Wetterfrauen Susi Sonnenschein hießen. Oder Clara Himmel.
Und diese Geschlechtsumwandlung, die hat mich echt Geld gekostet, zum Wetterman von Susi Sonnenschein und die Stimme runterzudrücken.
Genau.
So anstrengend.
Jetzt ist er der Wetterman. Ja, jedenfalls, wir machen also Radio. Und im Radio ist das ja immer ein bisschen kompliziert mit den Quoten. Alle Leute fragen sich immer. Ich glaube, wir hatten das hier im Podcast aber schon mal erklärt. Aber für alle, die jetzt vielleicht nicht alle 500 Folgen durchgehört haben, das ist beim Radio immer noch ein bisschen mittelalterlich, wie die Quoten ermittelt werden. Das heißt also, die Leute werden wirklich noch angerufen, im Wesentlichen, von irgendwelchen Callcentern und dann wird gefragt, was hören Sie für einen Radiosender und wann hören Sie das und warum und wieso und keine Ahnung. Und so werden dann tatsächlich die Quoten für Deutschland bestimmt. Im Fernsehen ist das ein bisschen fortschrittlicher. Da gibt es diese Decoder in, wie viel sind es, Micha? 6.000 ausgewählte Haushalte?
Ich glaube, ja.
Ja, also die Leute wissen dann, da klingelt es und dann sagt jemand, hier würden Sie so einen Decoder bei sich anschließen lassen. Sie sind jetzt einer der repräsentativen Haushalte und dann wissen die über diesen Decoder ganz genau, eigentlich schon am Abend, aber in der Regel am nächsten Morgen, wie viele Leute gerade bei Gottschalk waren oder bei Markus Lanz.
Und wann sie bei Markus Lanz weggeschaltet haben, als der sich zum fünften Mal vorgebeugt hat und gesagt hat, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das interessiert mich sehr.
Ja, das interessiert mich sehr, richtig. Ja, und das ist also eine relativ genaue Messung und diese 6.000 Leute, die da quasi herhalten müssen, die sind wohl, das sagt die Marktforschung, repräsentativ. Man sieht das ja an Wahlen, da können die das ja auch relativ genau voraussagen, wie das so ausgeht, so plus minus 2-3%. Und so ist das dann wohl eben mit diesen Fernsehdekodern auch. Also das sind wohl relativ valide Werte. Beim Radio, ist es wahrscheinlich ähnlich. Die Leute werden angerufen. Problem ist, dass man eben dann bei diesen Telefoninterviews, das wird dann alles gesammelt, das sind auch ein paar Tausend, aber das kann man natürlich nicht jeden Tag machen. Und deswegen passiert das nur zweimal im Jahr. Und gestern war wieder so ein Tag, wo diese Quoten veröffentlicht wurden. Und ja, wir haben gewonnen. Micha, wir können uns ja jetzt gegenseitig mal gratulieren.
Herzlichen Glückwunsch.
Macht ja sonst keiner. Mensch,
toll.
Ja, toll, ja. Micha, toll. Also hast du wirklich super gemacht. Wir sind Marktführer. Also Moment, wir müssen einschränken. Es gibt noch die Schlagerwelle, also die so Schlager und Oldie spielen vom öffentlich-rechtlichen Sender. Die sind allerdings völlig konkurrenzlos. Also sind die einzigen, die das machen hier in unserem Markt. Und deswegen haben die wirklich noch mehr Hörer. Und ich glaube, es ist auch generell eine andere Zielgruppe. Weil das sind nichts gegen unsere älteren Mitbürger, um Himmels Willen. Nie waren sie so wertvoll wie in diesen Zeiten, wie in diesen Corona-Zeiten. Aber das ist halt eine andere Spielwiese. Und deswegen dort, wo wir uns tummeln, dort sind wir wirklich ja mit Abstand Marktführer geworden. Herzlichen Glückwunsch, Michael.
Also das unterscheidet sich jetzt zwischen werberelevante Zielgruppe oder Risikogruppe.
Ja, genau.
Also das sind so ist die Grenze
so irgendwo dazwischen.
Aber ist es denn so, jetzt diese Zahlen sind ja jetzt also amtlich, so was heißt amtlich, die sind wissenschaftlich erhoben und so, aber lustig ist ja, dass er am Tag danach dann immer du überall diese Pressemitteilung lesen kannst und im Prinzip ja immer alle Radiosender gewonnen haben, quer durch ganz Deutschland.
Ja.
So, und danach denkt man immer, das ist so ein bisschen wie am Wahlabend, richtig, so irgendwo Landtagswahl. Und dann anschließend stellen sich alle Parteien hin und auch die 5%-Hürde so gerade mit einer Pobacke noch gekratzt haben, stellen sich hin und sagen, es ist ein Riesenerfolg für uns und ich danke alle meinen Wählern und wir sind die erfolgreichsten von allen gewesen, weil wir haben uns ja von 3,0% auf 5,8% verdoppelt. Das hat keiner geschafft ansonsten.
So. Ja, weil da ganz viele Segmente betrachtet werden und das ist tatsächlich so, hast du jetzt aktuell auch gerade wieder irgendein Sender verliert 20, 30.000 Hörer, einfach mal so, was viel ist, jetzt so in unserem Markt ist das, wäre das relativ viel. Und dann finden die aber irgendwo, ah, guck mal hier, zwischen 7.12 Uhr und 8.05 Uhr, dort haben wir doch bei den Schwangeren zwischen 35 und 38,5 einen kleinen Zuwachs. Und den nehmen die dann und sagen, na guck mal, wir haben doch da in der Morgensendung gewonnen, weißt du?
So Radio Tralala, das fruchtbare Radio.
so in etwa läuft. Und das wird dann verkauft als Erfolg und wir sind auf einem guten Weg und da bleiben wir dran und dann hat man sich erstmal wieder ein halbes Jahr Zeit verschafft. Nee, aber bei uns ist es tatsächlich so, brutto, netto, alle Werte zusammen kumuliert, da braucht man nichts drehen, nicht von oben nach unten lesen oder links oder quer. Nee, es ist tatsächlich so, wir haben das hingekriegt. Wir haben das gewuppt, Micha, wir haben es gewuppt und das ist jetzt auch kein Schönreden, das ist nun mal so. Also wären wir in der Politik, würden wir jetzt offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt werden.
Und wir könnten uns aussuchen, mit wem wir koalieren.
Und wir könnten uns theoretisch den Koalitionspartner aussuchen, richtig.
Siehst du? Genau.
Die absolute Mehrheit ist es noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg.
Es reicht auch nicht bis zur Diktatur, ja.
Jetzt müssen wir uns nur einigen, wer von uns beiden dann Kanzler wird.
Wir machen eine Doppelspitze.
Aber wir machen Doppelspitze.
Das ist ja heutzutage
sehr
so
schön,
üblich.
Sehr schön. Ja. Nee, und deswegen muss ich um Verständnis werben für diesen Podcast. Wir machen es heute mal nicht ganz so lang, weil wir möchten noch ein bisschen feiern gehen. Also man kann ja in diesen Zeiten jetzt nicht wirklich große, rauschende Partys veranstalten. Also man muss das schon im sehr, sehr kleinen Rahmen machen. Und deswegen, ansonsten, es macht ja keiner. Es sind ja Zeiten, ich weiß nicht, es kommt ja keiner und gratuliert dir dafür.
Ja.
Das ist ja vorbei. Also gut, ich weiß auch nicht, warum man immer sagt, früher war alles besser. Aber tatsächlich, ja, früher kam dann mal ein Gesellschafter aus Berlin angerauscht und hat gesagt, komm, wir gehen mal essen und das ist toll und so. Das ist ja heutzutage
Kannst vergessen. Der kann dir was bei HelloFresh oder so bestellen. Dann kriegst du eine Box vor die Tür und darfst dich freuen.
Nee, jetzt mal unabhängig von Corona. Ja. Heutzutage wird ja generell vorausgesetzt, okay, du hast deinen Job zu machen, den hast du gut zu machen und du machst den ja auch nicht dafür und der Chef ist ja auch nicht dafür da, sich dafür bei dir zu bedanken. Ja, sondern der ist dafür da, sicherzustellen, dass du pünktlich dein Geld kriegst. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme, dass es noch einen Chef gibt, der dann wirklich sagt, ey, ihr habt so einen geilen Job gemacht und das war so toll und ich bin so stolz auf euch. Ich glaube, das ist die Ausnahme, das muss auch nicht sein. Und ich glaube, das darf man auch nicht erwarten. Ich glaube, man muss sich, was wichtig ist, du musst dich wirklich selbst motivieren und so ein Stück auch musst du dir selbst gratulieren, wenn du mal was geschafft hast so im Job. Ich glaube, das ist entscheidend. Man darf nicht warten, dass es von außen kommt, oder? Und deswegen Selbstmotivation heute noch so die kleine Party und deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen.
Aber ich denke mir auch, wenn die Jungs von der Müllabfuhr, wenn die ihre Runde gemacht haben an dem Tag und es ist alles gut gelaufen, man ist nicht irgendwo in den Gartenzaun gefahren oder sonst was, da kommt ja auch keiner und sagt, herzlichen Glückwunsch, heute keine Oma überfahren, gut gemacht.
So ist es. Ja, oder der Arzt am OP, da kommt ja dann auch nicht der Chefarzt und sagt, herzlichen Glückwunsch, dein Patient heute mal nicht gestorben.
Super, sie haben beide Brüste vergrößert und nicht nur eine. Gut gemacht, sie können ja inzwischen das zwei zählen.
Super, heute mal nicht das Knie verwechselt.
Ja. Das Knie mit dem
Meniskus,
Ellbogen.
Bei der Meniskus-OP. Also
deswegen mal bescheiden bleiben.
Und eben nicht so viel erwarten, aber sich trotzdem motivieren. Deswegen, das kann man dann eben nur selbst machen.
Ja, aber wie feierst du denn dann heute? Macht ihr einen Videocall oder was?
Nö, mit mir und Eine Flasche Rotwein?
Ja, also das, da bist du schon zu zweit.
Wir sind schon zu zweit.
Ja, die Flasche und nee. Du, also.
Ja, komm, ja. Wir müssen uns wirklich ein bisschen beeilen. Das ist übrigens heute eine totale Premiere. Wir sind ja diszipliniert, wir zwei, und haben gesagt, wir wollen jetzt immer versuchen, Donnerstag spät Nachmittag aufzuzeichnen, dass wir Freitag die aktuelle Podcast-Folge an den Start bekommen. Mhm. Ja? Und man merkt es deutlich, weil das ist ja, also nicht nur der Podcast mit dem Titel Ohne Höschen kocht sich's besser, sondern es ist auch der Podcast, der so ein bisschen zurückschauen möchte auf die Woche, auf die hinter uns liegende Woche. Und das machen wir
jetzt. Bevor du weitermachst, ich muss jetzt kurz intervenieren. Diesen Titel hast du ja aus der Bild-Zeitung geklaut.
Ja.
Und
ja.
Die Bild-Zeitung hatte eben auch nochmal kurz drüber geschaut, hat zwei verschiedene Artikel. Das eine ist Feuerwehrmann baut Corona-sicheren Türgriff und da hat er so eine Schnur an den Türgriff befestigt, sodass er mit dem Fuß unten dann an der Schnur sozusagen ziehen kann und dann geht oben die Tür auf. So, das ist und ein Artikel darunter ist dann, haben sie zitiert aus der Sendung mit Markus Lanz, wo der Bonner Virologe Streeck war und der sagte, naja, Schmierinfektion bei Corona gibt's eigentlich nicht. Also haben wir nirgendwo nachweisen können, dass da irgendwo virulentes Material noch unterwegs war, wo man hätte sich anstecken können. Also die Bild berichtet einerseits, du brauchst diesen Türgriff nicht, schlägt ihn aber gleichzeitig vor und das dritte ist dann, dass du ohne Höschen kochen sollst. Das ist die Zeitung, aus der du deine Titel klaust.
Ja, Katie Lugner, ohne Höschen kocht sich's besser. Tipps für daheim. Ja, dieses der Podcast, wie bin ich denn jetzt drauf gekommen? Ach so, warte, ich wollte sagen, letzte Woche. Ach so, ja, Novo Mensch, natürlich, Rückblick, Wochenrückblick und wir haben ja seit dieser Woche Sommerzeit.
Richtig.
Und tatsächlich jetzt scheint zum ersten Mal die Sonne hier. Es ist dieselbe Zeit wie letzte Woche, dass wir hier sitzen und zum ersten Mal scheint mir die Sonne auf dem Buckel. Das ist doch schön, auf dem Rücken. Das ist so richtig schön. Ich habe jetzt gerade ein sonnendurchflutetes Studio hier und fühle mich doppelt wohl. Bisher war das immer so eine gedrückte, mystische Abendstimmung, weißt du wie? Und jetzt ist es so hell und freundlich und sonnig und ach, da möchte man ohne Höschen podcastet sich besser. Man möchte sich geradezu entkleiden und sagen, Micha, komm, lass uns.
Wie gut, dass wir kein YouTube machen, ne? Da ist man auch wieder glücklich. Ja, aber dann ist ja dieser Wochenrückblick auch eine Stunde kürzer, weil eine Stunde wurde ja zwischendurch gemopst.
Richtig, richtig.
So, dann haben wir also bei euch, unseren Hörern, haben wir jetzt ungefähr 5 Minuten gut. In letzter Zeit waren wir so 50 Minuten lang oder so. 5 bis 10 Minuten, dadurch, dass wir eine Stunde kürzer sind, kriegen wir jetzt von euch. So.
Und weil du gerade Virologe sagst, Micha, bei Lanz, die sind immer noch nicht verstummt und das geht immer noch weiter, dass diese Virologen tatsächlich eine Stimme bekommen, die da sagen, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das ist doch eigentlich nur eine ganz normale Grippe, wie wir sie immer hatten und schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden kennen und das wird jetzt alles nur so hochgespielt, weil die Regierung überfordert ist und weil die alle keine Ahnung haben und weil die alle auf die falschen Leute hören. Ich sehe das immer mehr. Das wird tatsächlich, wir haben ja gerade über Radio gesprochen, tatsächlich auch, ich habe es jetzt gesehen, Radio SAW zum Beispiel hat auch so ein Interview gefunkt, wo ich mich frage, was hat das jetzt für einen Sinn, solche Interviews auszustrahlen, wo dann ein Virologe sagt, ey, wisst ihr, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und die Leute, die sterben doch eigentlich gar nicht an Corona, sondern mit Corona. Wir hatten es ja im letzten Podcast schon besprochen. Ja, die Leute sind eigentlich alle, die dorthin kommen, sind eigentlich schon halb tot und die sterben deshalb, weil die hygienischen Verhältnisse in den Kliniken so schlecht sind und deswegen sterben die nämlich alle und nicht an Corona und deswegen sind die ganzen Ausgangsbeschränkungen und all diese Maßnahmen, das öffentliche Leben runterzufahren, sind nämlich alle überflüssig und deswegen diese völlig überforderte Regierung, die hat nämlich keine Ahnung und diese Stimmen sind leider nach einer Woche jetzt, wo wir uns wieder hier zum Podcast treffen, sind immer noch nicht leiser geworden. Es gibt immer noch Leute, die diesen Schwachsinn glauben.
Ja, und vor allem ist es ja so eine Woche der Ausgangsbeschränkung und alles schreit schon, wie lange noch?
Ja, natürlich.
Reicht jetzt aber auch wieder. Aber bei diesen ganzen, es gibt ja diese unheimlich vielen Virologen, also wir alle sind jetzt die Totalexperten und die aber auch im Radio oder bei YouTube oder sonst wo zitiert werden. Ich habe jetzt auch mir gerade eins angeguckt, weil es auch bei Facebook und so weiter kursierte und da ist dann einer, der sagt auch, nee, also Corona, mein Gott, das ist doch nichts, das ist eine Erkältungskrankheit, jetzt stellt euch mal alle nicht so an und so weiter. Der Mensch wiederum, da muss man so ein bisschen mal nachgucken, der sagt aber auch, AIDS hat nichts mit HIV zu tun, dieses Virus hat nämlich nichts mit zu tun. Die Menschen, die da früher dran gestorben sind, das war alles Stress oder Drogen. Und wenn du dann weißt, dass der diese Expertise mit sich bringt, dann vertraue ich dem natürlich, was Corona angeht, auch nicht mehr ganz so doll.
Ja. Also es ist echt verrückt.
Aber klar, es mehren sich auch von den seriösen Virologen. Und die Seriösen erkennt man übrigens daran, ganz einfaches Mittel, dass die nicht anfangen, irgendwie in die Politik reinzumischen, sondern dass die sagen, wir können nur von unserer Sparte, von der Virologie aus, wir kennen uns mit dem und dem Fachbereich aus und dazu kann ich was sagen. Aber wie man dann als Politiker entscheiden soll, da kann ich nicht nicht zu sagen, weil da spielen so viele Faktoren mit rein. Die Verantwortung muss jemand übernehmen, der das Mandat dafür hat, also dafür gewählt wurde. Und das sagen die man im Fernsehen meistens sieht. Also hier der eben von mir erwähnte aus Bonn, der Streeck, der Professor Streeck, dann der Drosten zum Beispiel, der seinen Corona-Podcast ja macht. Das sagen alle, also alle die ganz Großen, wobei die jetzt allerdings auch, und das ist für mich im Moment das Verwirrende, ja sagen, naja, wie gesagt, wir können auch in einem Haushalt, wo 4 Infizierte lebten, hatten wir kein Virenmaterial auf dem Kühlschrank, auf der Klinke oder sonst irgendwo. Also sprich das, was uns immer erzählt wird von wegen hier, aber bitte dauernd die Hände waschen, macht ist dann auch schwierig. Und zum anderen kommt das alles durch Tröpfcheninfektion, aber das mit den Masken ist dann auch wieder kritisch, ob man es macht oder nicht. Also im Moment muss ich sagen, ich versuche mich da wirklich irgendwie seriös zu informieren, aber auch mir fällt es inzwischen schwer, mich da zu orientieren.
Es ist wahrscheinlich egal, ob mit oder ohne. Ja, dann kannst du gleich sagen, ohne Höschen kocht sich's
besser. Ohne Höschen. Das ist überhaupt die Frage, ob es mit Höschen ansteckender ist als ohne Höschen.
Und man kann übrigens das Höschen auch benutzen. Die haben gesagt, okay, viel bringt es wahrscheinlich eh nicht mit diesen Atemschutz, mit diesen Mundmasken. Aber ich denke gerade, also die haben wohl gesagt, wenn man so ein bisschen improvisiert, also so diesen richtigen Schutz, wenn überhaupt, würden eh nur diese medizinischen Masken, die sind ja dann auch geprüft und haben eine DIN-Norm und was weiß ich und so weiter, müssen einen bestimmten Stoff haben und andere Voraussetzungen erfüllen, die helfen dann. Aber wahrscheinlich auch nur Leuten, die schon infiziert sind, ja, und die dann eben verhindern würden, dass dieses Virus weitergegeben wird.
Ja, aber das wäre ja zum Beispiel, ist doch auch eine Maßnahme. Ja. Also ich denke auch, alle sagen, ach, Vorsicht, jetzt wiegen sich alle in Sicherheit dadurch und werden leichtsinnig. Aber auf der anderen Seite, wenn alle jetzt so ein Ding tragen und ich weiß ja nicht, habe ich mir das vielleicht irgendwo eingefangen, dann bin ich 4, 5, 6 Tage lang infektiös.
Es ist ja eher für die Psychologie, weißt du? Es ist für die Psychologie, glaube ich, dass die Leute so in Tschechien, wo die ja nur noch mit Maske raus dürfen, gibt ja jetzt noch andere Länder, die sind Bulgarien, glaube ich, auch, ja. Also es gibt ja vermehrt Länder, Jena zum Beispiel, statt Jena, wo du jetzt nur noch mit Maske Atemschutz, also nicht Atemschutz, wie heißt denn das? Mundschutz.
Ja.
Atem. Ja, du weißt schon. Ja. Ich glaube, es ist eher für den Kopf. Und deswegen kann man, glaube ich, ja ohne Höschen kocht sich's besser. Man könnte zum Beispiel das Höschen nehmen oder ich habe heute gesehen, einfach so irgendwie mit einem Schnipsgummi hinten dran. Oder ich habe heute gelesen, Damenbinden würden sich super eignen. Aha. Ja, dass man Damenbinden, ja, guck mal, ich glaube, habe ich auch bei der Bild gelesen, Bild online, musste irgendwie einen Gummizug und dann zack, Damenbinden, wunderbar isoliert und würde wohl dann auch helfen, dass du dir da nichts, also zumindest, dass du nichts weitergibst.
Ich vermute bloß, du erstickst dann einfach, weil die Dinger so dicht sind und du überhaupt gar keine Luft mehr, oder die Luft dann eben von unten und von der Seite kommt.
Ja, da musst du doch die richtige nehmen, du musst mal Werbung gucken, da gibt's doch die Zarten, ich glaube, das ist Carefree.
Also,
heißen die so? Ja, also die dünnen dann eben.
Aber die Geschichte des Mundschutzes ist doch eine Geschichte voller Missverständnisse.
Missverständnisse, genau. Ja, also wahrscheinlich ist das wirklich nur für den Kopf und für die Psychologie.
Ja, aber wenn es hilft, also wenn es auch nur ein bisschen hilft.
Natürlich.
Also warum nicht? Dann laufen wir alle mit den Dingern rum. Ich hätte gar nichts gegen.
So, deswegen kurze Zusammenfassung. Micha, wir wollen auch gleich nochmal 1, 2 Tipps geben, was man so zu Hause im Homeoffice machen kann oder keine Ahnung, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Ausgangsbeschränkungen im Wesentlichen bis zum 20. April verlängert. Am 20. April, keine Ahnung, wenn das alles so bleibt, wird es eine große Feier geben. Das hatten wir schon mal in Deutschland. Aber wahrscheinlich auch in diesem Jahr eine große Feier, dass die Leute dann alle befreit sind und sagen, yeah, tschakka, wir dürfen wieder raus.
Ja. Die Mauern sind offen, sozusagen, dann wieder, ja.
Ja, richtig, genau. Ja, wurde das früher eigentlich gefeiert, der 20. April? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß auch, was du anspielst. Ich versuchte drüber hinwegzugehen. Ich dachte jetzt einfach, die Mauer fällt.
Das machst du ja richtig, aber ich frage gerade, war das so ein öffentliches?
Ich glaube, Führers Geburtstag war ganz groß.
Führers Geburtstag war groß, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber wurde wahrscheinlich gefeiert. Wurde eigentlich Erichs, ich bin jetzt eher so ein Kind Erich Honeckers. Du bist ein Kind Adenauers, wurde der Geburtstag Adenauers in
Nordrhein-Westfalen. Ich bin ein sehr, sehr uneheliches Kind Adenauers, aber das ist wirklich dritter Verwandtschaftsgrad von hinten links.
Ja, nee, ich glaube, das haben sie nicht gemacht.
Habt ihr Margots Geburtstag vielleicht gefeiert?
Nee, ich glaube auch nicht.
Karl
Marx, ich weiß, Karl Marx hat immer mit meiner Mama Geburtstag gehabt am 5. Mai, aber ich glaube, das war auch kein Feiertag, also da wurde auch nicht gefeiert. Also 5. Mai, wusste ich immer, hat meine Mama Geburtstag und eben der fiel zusammen mit Karl Marx. Okay. Aber da wurde auch nichts gefeiert.
Walter Ulbricht wurde auch nicht gefeiert, ne?
Nee, Walter Ulbricht wurde auch nicht gefeiert.
Ihr habt da auch nichts gehabt zum Feiern, ne?
Wie sind wir drauf gekommen jetzt? Wie kommen wir dann auf Geburtstage?
Du wegen dem 20. April kamst du gerade drauf.
Ach so, ja, dass dann alles wieder gelockert wird. Richtig, bis dahin müssen wir jetzt erstmal durch.
Ja, ja, ich würde auch sagen, es scheint sich ja auch irgendwo zu lohnen. Also so die ersten Zahlen deuten ja wohl darauf hin, dass es in die richtige Richtung geht. Vielleicht lohnt es sich ja einfach mal ein bisschen zu Hause zu bleiben.
Ja, und nicht wundern. Jetzt, ach so, ja, wegen der Tipps, was man zu Hause so machen kann. Ja, nicht wundern. Bitte nicht gleich denken, oh, ist das jetzt das Fieber, was ich habe? Nein, es wird draußen tatsächlich wärmer. Mhm, ja. Jetzt Richtung Ostern, 25 Grad, es ist nicht das Fieber. Es muss nicht das Virus sein. Es ist einfach nur der Frühling. Was für eine Botschaft. Ja, einfach nur der Frühling, nicht das Virus.
Ja, wenn Ihnen warm wird und Sie anfangen zu schwitzen oder so, dann einfach mal gucken, sitzen Sie gerade vielleicht halbnackt draußen in der Sonne. Das muss kein Fieber sein, das kann andere Gründe haben.
Ja. Aber wie du immer schon so schön gesagt hast, ohne Höschen schwitzt sich's besser, auch im Frühling und insofern.
Was auf deutschen Balkonen jetzt los sein wird, nach diesem Hinweis.
Micha, ganz kurz auch wieder vorangestellt, heute unsere Tipps fürs Überleben im Homeoffice, beziehungsweise in den eigenen vier Wänden. Ihr habt es gerade gesagt, bis zum 20. April, das sind ab heute noch fast 3 Wochen, die wir aushalten müssen. Hast du irgendeinen Tipp, irgendeinen Streaming-Tipp, irgendeinen Anschau-Tipp, irgendeinen Lesetipp, irgendwas, also jetzt abgesehen, dass es sich ohne Höschen besser kocht.
Also ich würde jetzt den Tipp geben, kaufen Sie sich einen Feldstecher, wenn Sie noch keinen haben, ein Fernglas und dann können Sie auch in der Nachbarschaft mitkriegen, wer da kein Höschen anhat oder so. Mhm. Aber zum näher gucken, ich habe gerade vor kurzem eine französische Fernsehserie für mich entdeckt und die läuft bei One, also im Free-TV und auch in der Mediathek ist sie zu finden. Französische Fernsehserie hat den schönen deutschen Titel Call My Agent, also total bescheuert eigentlich, und spielt in Paris. Ich habe es, glaube ich, schon im Radio mal kurz erzählt, dass ich da immer ganz wehmütig im Moment werde, wenn ich dann die Kameraschwenks über Paris sehe. Spielt da in einer Künstleragentur, die ganz großen Stars vermittelt. Und es geht dann so um die kleinen Geschichten natürlich zwischen dem einen Agenten und dem anderen und eine Liebelei da und eine Liebelei dort. Aber das, was bei dieser Serie super witzig ist, dass so die großen französischen Filmstars, also die wir zum Beispiel aus Willkommen bei den Stieß oder anderen französischen Filmen kennen, die in Frankreich natürlich fast schon Nationalheiligtümer sind. Also zum Beispiel Isabelle Adjani oder Juliette Binoche zum Beispiel, kennen wir auch in Deutschland. Christopher Lambert zum Beispiel. Die tauchen in jeder Folge taucht einer von diesen Leuten auf und ist natürlich einer der Künstler, der von diesen Agenten, von den Hauptdarstellern der Serie vermittelt wird. Und die spielen sich dann mit irgendwelchen Marotten, dass die eine immer, weiß ich nicht, mit einem bestimmten Regisseur nur drehen will, aber dann doch nicht ein bisschen zickig ist. Und Christopher Lambert ist so ein bisschen, ja, so ein alternder
Highlander?
Highlander, genau. Also Highlander. Christopher Lambert, unter dem Namen kennen wir ihn in Deutschland eigentlich.
Ja, Christopher Lambert. Genau. Und das ist in Frankreich, ist es Christopher Lambert.
Christopher Lambert. Ach,
und der lebt noch, tatsächlich. Und der spielt auch noch.
Der spielt auch, ja. Und ist dann da so natürlich einer der Stars, die eben vermittelt werden und in der Agentur auftauchen. Und ist so ein bisschen so ein geifernder Alter, der sich so hinter so einem jungen Mädel in der Agentur hinterher guckt. Und das ist so super süß witzig an der ganzen Serie, dass diese großen Filmstars des französischen Films dann immer so ein bisschen auch so Marotten haben oder tüdelig sind oder vergesslich sind und so weiter. Also eine super schöne Serie, wie gesagt, ist in der Mediathek zu finden. Zweite und dritte Staffel kommen jetzt, glaube ich, auch in den nächsten Wochen.
Weil du gerade sagst, Paris, Frankreich, habe ich eine total spannende Doku und das hat auch ein bisschen was zu tun mit meinem Homeoffice oder wir bleiben daheim, Tipp, hat das was zu tun. Und zwar in der ZDF oder ARD-Mediathek. Du merkst schon, ich bin jetzt langsam zum Mediathek-Freak oder Fan mutiert. Und zwar ein total spannender Bericht, eine total spannende Doku über den Eiffelturm. Das hat sich nämlich in dieser Woche auch gejährt. Das war am 31. März 1889, also exakt 100 Jahre nach der Französischen Revolution.
Oui,
war ja Weltausstellung in Paris und kurz vor der Weltausstellung ist der Eiffelturm fertig geworden. Und das ist eben passiert in dieser Woche vor exakt 131 Jahren. Hilf mir, ich glaube 1889, 131 Jahre, richtig?
No,
Und da gibt's eine spannende Doku über den Bau des Eiffelturms und natürlich über den Namensgeber Gustave Eiffel, wie der das so gedealt hat. Und das war ja der Zocker vom Herrn. Das fand ich ja total spannend. Also der hat das Ding angefangen zu planen, hat dann irgendwelche Politiker bestochen, so auf seine Seite gezogen. Ich glaube eher mit seinem Charme. Aha. Ich glaube eher mit seinem Charme und natürlich mit dem modernen Ansatz dort so. Das war ja für damalige Zeiten was extrem Modernes. Ein Turm nur aus Stahl. Ja, das war keine Ahnung. Das ist so wie heute Elon Musk mit seinen Tesla-Autos. Ja. Ja, also die Leute fanden das irgendwie, also zumindest die Leute, die sich so ein bisschen damit beschäftigt haben, die fanden das irgendwie schick, so ein Turm, und das wäre ja und war es ja dann auch das höchste Bauwerk der Welt gewesen zum damaligen Zeitpunkt mit über 300 Meter. Und da gab es schon ein paar, die das gut fanden, aber es gab natürlich auch viele Konservative, die gesagt haben, nee, sowas wollen wir nicht zur Weltausstellung in Paris, um Gottes Willen.
Die fanden das in Paris ganz schlimm.
So ein neumodischen Kram, richtig genau. Und als das Projekt dann doch Form annahm, gab es ja auch ganz viele, die geklagt haben dagegen, ja, so irgendwelche Anwohner dort. Das war ein ganz teures Viertel wohl, wo heute der Eiffelturm steht, so die Anwohner ringsherum, irgendwelche Grafen und irgendwelche Aristokraten, die noch versucht haben, das zu verhindern. Also wie auch immer, jedenfalls hat er dann irgendwann den Zuschlag bekommen, der Gustave Eiffel, für seinen Turm, hat angefangen zu bauen und war irgendwann pleite. Also es gab schon irgendwie ein paar Zuschüsse von der Stadt Paris oder auch vom Land Frankreich, war ja ein Prestigeobjekt, aber natürlich nur in einem relativ geringen Maße. Und parallel dazu, das habe ich nämlich gelernt, Achtung, unnützes Wissen hier im Podcast, parallel dazu hat ein anderer Franzose, Name habe ich vergessen, den Panama-Kanal gebaut. Ein Riesenpolitikum, ganz wichtiges Projekt, und der kam nicht weiter, der brauchte Schleusen aus Stahl, und der Gustave Eiffel, der kannte sich jetzt mit Stahl relativ gut aus als Unternehmer und hatte da auch irgendwie so Unternehmen, und dieser Panama-Kanal
Monsieur Bauer, Panama.
Nennen wir ihn Monsieur Panama.
Weißt du, der eine hat den Eiffelturm gebaut, hieß Eiffel, dann wird der andere wohl Panama
heißen. Genau. Logisch. Ja, Panama. Monsieur Panama. Richtig. Oui. So, oui. Der hat sich also an Gustave Eiffel gewendet und hat gesagt, Mensch, kannst du mir helfen? Ich brauche ja irgendwie aus Stahl irgendwelche Schleusen, sonst kommt mein Panama-Kanalbau nicht voran. Und da hat der Gustave Eiffel gesagt, ja, der war ja wie gesagt pleite, mache ich aber nur gegen Vorkasse. So, ja. So, pass auf. Und der war so in der Bredouille, Monsieur Panama, in Panama, am Panama-Kanal, der war so in der Bredouille, dass er gesagt hat, okay, normalerweise mache ich sowas nicht, aber gut, weil du es bist und weil wir hier, weil wirklich die Kacke am Dampfen ist im Panama und weil wir fertig werden müssen, kriegst du die Kohle vorab. Und mit dem Geld hat er dann tatsächlich, der Monsieur Eiffel, jetzt sind wir wieder in Paris, mit diesem quasi Vorschussgeld hat er erstmal den Eiffelturm fertig gebaut. Hätte dann natürlich keine Kohle mehr gehabt, um diese Schleusen fertigzustellen für den Panama-Kanal. Aber der Eiffelturm, der eben am nochmal 31. März 1889, also in dieser Woche vor 131 Jahren eröffnet wurde, der hat von Anfang an so viel Kohle eingespielt. Also vom ersten Tag an kamen da wohl, strömten die Massen, die Pariser, irgendwie 30.000 Leute am Tag, die da kamen. Und die wollten alle da hoch. Und das war wohl für damalige Verhältnisse auch relativ teuer, da hochzufahren. Die hatten ja so Aufzüge, es war ganz kompliziert. Es ist alles nicht so einfach gewesen, wie man sich heute denkt. Ne? Also heute sagst du, ich ruf mal Otis übrigens. Otis, damals noch relativ junges Unternehmen, amerikanisches Unternehmen, der dem Gustave Eiffel dort die Aufzüge gebaut hat.
Ja, vor allem, die fahren ja so schräg, die fahren ja unten an
richtig,
den,
genau,
an den das Füßen war, hoch, also nicht genau, senkrecht nach oben, sondern durch diese Schräge da.
Richtig, das ist wohl auch die Herausforderung oder eine der Herausforderungen gewesen, diese Dinger, dass die so mal schräg, mal gerade und vertikal und auch, was weiß ich, horizontal ein Stück. Ja, und dann lief das Geschäft also mit dem Eiffelturm so gut, dass der quasi dann von den Einnahmen der Gustave Eiffel, die ihm zumindest anteilmäßig, also Anteil, wie sagt man denn? Ja, du weißt schon. Ja,
prozentual. Also,
prozentual zustanden. Damit konnte der dann diese komischen Schleusen für Monsieur Panama bauen.
Aber das heißt, wenn die Leute nicht gekommen wären, dann hätte er sein Wort gar nicht halten können, hätte die Kohle von den Panama-Menschen gehabt, aber hätte dessen Schleusen gar nicht bauen können.
Wäre wahrscheinlich pleite gegangen. Und ist so wirklich ein reicher Mann geworden. Und dann wollten die ja den Eiffelturm wieder abreißen.
Ja.
Ja, die kennst du auch, die Geschichte. Also sie wollten ja dann irgendwie Weltausstellung vorbei in Paris und gesagt, so dieser Schandfleck muss jetzt weg.
Das war ein Provisorium. Also es war wirklich nur für dieses Jahr der Weltausstellung eigentlich gedacht gewesen. Ne?
Genau. Na gut, dann haben sie überlegt, ob sie es vielleicht 10 Jahre oder auch 20 Jahre stehen lassen, aber dann muss das Ding wieder weg. Das war dann wohl so Konsens. Und über die Meteorologie haben sie sich dann gerettet. Das ist jetzt dein Metier. Da haben nämlich gesagt, nein, das ist auch für die Wissenschaft ganz wichtig und überhaupt und Paris und das brauchen wir, weil diese Höhe von über 300 Meter kannte ja damals noch keiner so wirklich als höchstes Bauwerk der Welt. Und dann haben die da oben so meteorologische Messungen und so weiter machen können und gesagt, es ist für die Wissenschaft ganz wichtig, dass dieser Turm stehen bleibt. Und dann ist er stehen geblieben und ich glaube, es hat dann nur noch ein paar Jahre gedauert, dass es dann eben das Wahrzeichen, das weltweit anerkannte Wahrzeichen wurde. Und dann hat man natürlich nicht mehr gesagt, wir reißen den Eiffelturm ab.
Aber ist das nicht schön, dass man mit solchen Wahrzeichen, dass die so umstritten sind und hinterher kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn sie nicht da wären.
Dass sie nicht da wären.
In Paris zum Beispiel auch im Louvre, wo dann irgendwann der Eingangsbereich umgebaut werden musste, weil es einfach zu viele Menschen gab, die ins Museum wollten und man diese Glaspyramide da vorne reingesetzt hat. Ein riesen Aufschrei.
Richtig.
Und Jahre später ist ganz klar, die muss dahin, die gehört dahin, die kann man nicht wegnehmen.
Ja. Also fand ich total spannend, dass er so ein bisschen gezockt hat, dieser Monsieur Eiffel, und dass es den Eiffelturm vielleicht oder um einer gar nicht gegeben hätte.
Ja, Wahnsinn. Warst du auch schon mal drauf?
Wenn er nicht, ja, ich war drauf, ja, toll. Ja, also oh Gott, das letzte Mal vor, keine Ahnung, 10 Jahren. Bestimmt schon 10 Jahre her.
Also bei mir ist auch ewig her. Ja, ich glaube, als ich das allererste Mal in Paris war und danach, also ich war vor 1-2 Jahren zuletzt dort und lief dann auch so am Eiffelturm entlang. Es sind solche Menschenmassen, Schlangen davor. Also ich glaube, ich werde in meinem Leben niemals wieder auf den Eiffelturm kommen. Jetzt in absehbarer Zeit sowieso nicht, aber auch später nicht, weil es so ein Riesenanfang ist.
Du musst jetzt dorthin, aber jetzt kommt ja keiner dahin. Und jetzt kommt man wahrscheinlich auch nicht da hoch. Das ist ja toll, was die Krise, was die Viruskrise aus den Städten macht. Gerade Städte, die so einen touristischen Anspruch haben. Ja? Ja. Geh mal durch Dresden zum Beispiel, durch das Barockviertel in Dresden. Es ist wie eine Geisterstadt. Und ich habe das letztens gemacht und es ist faszinierend. Du siehst die Stadt ganz anders. Du auf einmal erkennst du, wie sie sich das damals vor 300-400 Jahren so gedacht haben, wie das so, also vieles ist ja rekonstruiert aufgrund Zweiter Weltkrieg und Bombennacht und so weiter und so fort.
Die wussten die haben damals schon, wo Fielmann und wo Subway hin soll.
Ja, ja, die haben natürlich versucht, das so wieder das Schloss, so den Schlossbereich und so weiter. Also das ist total spannend, jetzt durch so eine Stadt zu gehen, die quasi menschenleer ist. Es ist irre. Es muss doch total spannend sein, jetzt auf dem Markusplatz zu stehen in Venedig.
Ja, und das schöne, klare Wasser sich mal anzugucken, das ja sonst richtig immer eine Schlammlagune ist.
Oder jetzt vor dem Eiffelturm. Kein Mensch dort.
Ja gut, in Frankreich, in Paris darfst du sowieso nicht so richtig raus.
Ja,
ne? Also da sind wir hier noch fast privilegiert, muss man sagen, dass wir nicht ganz so einschneidende Maßnahmen haben. Aber du hast recht, die Städte haben sich verändert.
Total. Total. Zumindest erstmal bis zum 20. April. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, ja, Überlebenstipps im Homeoffice beziehungsweise für daheim. Und ich war jetzt bei der ZDF mit der Artikel. Ich wollte doch gar nicht so abschweifen mit dem Eiffelturm. Das fand ich total interessant, Doku. Aber ich kann wirklich empfehlen, auch in der ZDF Mediathek unter der Rubrik, ich glaube, wissenswertes Wissen, unter der Rubrik Wissen meine ich, ja, die spanische Grippe.
Ach ja.
Ist ein bisschen makaber und keine Ahnung, ich habe mich dann zwischenzeitlich, als ich das geguckt habe, durchaus ein bisschen freakig gefühlt, aber das ist gerade so mal an die Adresse von diesen Virologen oder diesen Experten, die eben jetzt so durch die sozialen Medien geistern und dummerweise auch von manchen Radiosendern oder auch Zeitungen interviewt werden und dann leider unwidersprochen dort mit ihren Aussagen so stehen bleiben, dass es ja eigentlich alles gar nicht so schlimm ist und eigentlich nur 5% und eigentlich nur eine Grippe und so weiter und so fort. Also das ist spannend, das sollte man sich mal anschauen, wenn man da so ein bisschen Klarheit haben will. Es gibt ganz, ganz viele Parallelen zu dem, was wir gerade erleben. Spanische Grippe, die allerdings am Ende irgendwas zwischen 50 und 100 Millionen Tote gefordert hat. 100 Millionen. Und war ja ziemlich genau vor 100 Jahren, also zur Zeit, also zum ausgehenden Ersten Weltkrieg. Ja. Und die Geschichte ist total spannend. Das war ja ein Typ, der sich dort in den USA wahrscheinlich von einem Wasservogel, also ein Farmer irgendwo in Kansas, hat sich an einem Wasservogel, also an irgendeiner Gans oder an irgendeiner Ente, die er dort gehalten hat, kultiviert hatte, hat er sich angesteckt. Die wiederum hat es von einem anderen Wildvogel, das weiß man heute alles ziemlich genau, also Patient Zero dort in Kansas. Und der wurde dann eingezogen als junger Mann in den Krieg. Eben, also die Amerikaner sind ja dann in den Ersten Weltkrieg eingetreten, an der Seite von Frankreich und England. Und der kam dann erstmal in den Ausbildungscamp irgendwo an der Ostküste mit Tausenden von anderen Rekruten. Und dort sind die dann schon gestorben wie die Fliegen. Ja, also ist unfassbar. Also der war krank und hat die dann alle angesteckt. Dann haben die diese Rekruten, die haben natürlich noch nicht gewusst, was das ist und welche Ausmaße das annehmen würde. Dann haben die diese Rekruten, wo ganz, ganz viele dieses Virus schon in sich getragen haben, auf riesige Transportschiffe gesteckt und haben die nach Europa geschickt. Und so kam eben diese spanische Grippe, wie sie heißt, nach Europa. Und hat sich dann halt über den ganzen Kontinent ausgebreitet und schließlich über die ganze Welt. Spanische Grippe übrigens deshalb, das ist total spannend. Oh Gott, ich komme mir heute vor wie ein Klugscheißer. Ist das schlimm, Micha? Wollen wir doch mal von vorne anfangen?
Mit dem Podcast. Aber jetzt bin ich gespannt, welche Erklärung du hast. Ich hatte auch vor einiger Zeit mal ein bisschen was drüber gelesen. Jetzt mach mal deine, ob sich unsere Sachen decken.
Ob sich das deckt. Also spanische Grippe haben die zumindest in dieser Doku so erklärt. Also verbreitet hat die sich erstmal so in den Kerngebieten, wo der Krieg tobte, dieser Erste Weltkrieg, weil die Rekruten halt so die Wirte waren. Ein Virus braucht ja immer einen Wirt und die Hauptwirte waren eben die Rekruten, die Soldaten und die haben das dann eben in die Städte getragen und so konnte sich das wirklich weltweit dann am Ende ausbreiten, dieses Virus. Aber vor allen Dingen betroffen waren die Rekruten Und die haben halt vor allen Dingen in Deutschland, in Frankreich, in Belgien und so weiter gekämpft, in Großbritannien, wo die dann ankamen. Also dort hat sich dieses Virus zunächst wirklich ganz massiv ausgebreitet, aber es wurde nicht wirklich bekannt. Das heißt, es war jetzt kein Thema für die Öffentlichkeit, weil eben die Generäle dort dachten, dass das für die Moral nicht gut ist, wenn sie jetzt mit der Tatsache an die Öffentlichkeit gehen, dass nicht nur Hunderttausende von Soldaten an der Front sterben, an Granaten und Giftgas und was sie damals alle schon hatten im Ersten Weltkrieg, sondern dass auch Hunderttausende von Rekruten beziehungsweise von Soldaten an diesem merkwürdigen Fieber sterben, an dieser Grippe, an diesem Virus. Und das haben die wirklich unter der Decke gehalten. Damit wollten die nicht raus an die Öffentlichkeit, eben wegen der Wehrkraftzersetzung. Mhm. Und Spanien war zu dem Zeitpunkt oder zu dieser Zeit neutral zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Und nach Spanien kam eben diese Grippe, dieser Virus irgendwann auch. Und in Spanien, wo es dann eben auch verheerende Ausmaße genommen hat, haben die Medien, hat die Presse und alles möglich. Die haben dann wirklich sehr offen darüber berichtet und auch die Regierung ist sehr offen damit umgegangen und deswegen dachte man damals irrtümlich, dass Spanien quasi der Ausgangspunkt dieser spanischen, deswegen spanische Grippe war. Ja, das ist aber nicht der Fall, sondern man weiß heute ziemlich genau, dass es losging in Kansas.
Ach, guck mal, dann deckt sich's. Ich hatte Wikipedia irgendwann gelesen, vor ein paar Wochen. Dann deckt sich's tatsächlich, also entweder hat Wikipedia beim ZDF abgeschrieben oder das ZDF von Wikipedia, okay. Aber auf jeden Fall sind sie sich einer Meinung.
Ja, siehste?
Aber und spannend, oder? Und weißt du auch, wer zu den Todesopfern der spanischen Grippe unter anderem gehört?
Nee.
Einer, der heutzutage vor ein paar Wochen noch gesagt hat, ich habe sehr viel Ahnung davon, mein Onkel war Arzt, der hat auch getestet, der hat sehr, sehr gute Tests gemacht, es war ein sehr großes Genie, der hat gute als Doktor gearbeitet, deswegen weiß ich auch so viel über Pandemien. Ich habe es schon immer eine Pandemie genannt. Hm? Donald Trump, sein Großvater ist an der spanischen Grippe gestorben.
Ach, tatsächlich? Mhm. Okay, alles klar. Ja, Donald Trump ist, glaube ich, Experte auf allen Gebieten.
Auf allem, natürlich.
Der Mann kennt sich aus.
Ja, vor allem kennt er sich immer innerhalb von 2 Tagen ganz anders aus. Der hatte eine Woche vorher noch gesagt, das ist keine Pandemie, das ist eine kleine Geschichte irgendwo anders. Und dann hinterher sagt er, ich habe schon immer gesagt, das ist eine Pandemie. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist eine Pandemie.
Aber jetzt die absolute Katastrophe in den USA. Ja, also richtig. USA jetzt wirklich das Kernland, kann man fast sagen, mehr Infizierte, als es in China je gab. Und jetzt wohl auch schon mehr Tote, glaube ich. Und dort geht's ja jetzt richtig, richtig zur Sache. Also jetzt, ich sehe gerade hier bei NTV läuft nebenbei der Ticker, dass die Zahlen der Arbeitslosen, also der Leute, die sich arbeitslos melden, exorbitant nach oben schnellen in den USA. Also das gibt dort eine richtige Krise. Die rechnen dort jetzt offiziell von Regierungsseite, also Trump, und das ist ja schon außergewöhnlich und bemerkenswert, dass er solche Zahlen in den Mund nimmt, mit bis zu 240.000 Todesopfern.
Richtig.
Ja. Nur in den USA. Irre, Wahnsinn.
Wir gucken im Moment ja immer nur so für die Länder um uns herum oder dann eben die USA, aber ich möchte gar nicht ausrechnen, was in Indien und in Afrika und sonst wo passiert, wo Indien, der gesamte Kontinent oder Subkontinent ja unter Ausgangssperre gesetzt wurde.
Aber die gehen ein bisschen anders um mit den Ausgangssperren, habe ich auch einen Bericht gesehen. Also da geht's richtig so mit Knüppeln zur Sache. Ja. Da ist die Polizei richtig mit Knüppeln unterwegs und wenn du da auf dem Moped unterwegs bist, ich weiß, es ist nicht lustig, bist du auf dem Moped unterwegs, wirst du angehalten. Kriegst du erstmal 10 Stockhiebe.
Ja, und darfst Liegestütze machen und ähnliches.
Und richtig, genau, Liegestütze und also jeder hat da so seine, also jeder Polizist hat da so seine eigene Methode.
Ja, und die Menschen können nicht einfach mal zu Hause bleiben und Homeoffice machen, weil sie im Zweifelsfall 9-köpfige Familie ernähren und vor allem dazu kommt ja auch noch, also es scheint, da gibt's auch Studien drüber, es scheint einen Effekt zu haben, zum Beispiel die Feinstaubbelastung, also sprich die Umweltverschmutzung auch in der Luft, weil die Lungen dann insgesamt schon ein bisschen vorbelastet sind. Mhm. Ja, und bei uns kann man ja glücklich sich schätzen, dass die Luft inzwischen im Laufe der letzten 30 Jahre mal besser geworden ist, aber das ist in Indien natürlich zum Beispiel nicht der Fall. Also deswegen, ich denke mal, wir werden da über ganz andere Todeszahlen reden.
Naja, also insofern jammern wir da immer noch auf hohem Niveau. Ich sage nur, ohne Höschen kocht sich's besser. Ja. Und vielleicht auch ohne Höschen schaut sich's besser. Das waren also kurz unsere Tipps. Ach nee, und Outbreak habe ich gesehen.
Ja. Du bist also echt pervers veranlagt.
Ich bin wirklich pervers veranlagt. Aber das ist insofern spannend, dass man hinterher man gerät ja nicht in Panik. Ne? Als einigermaßen informierter Mensch. Und wir haben ja gesagt, man soll nicht so viel draufhauen, nicht zu viele Nachrichten gucken und so weiter, dass man da jetzt nicht irgendwie runtergezogen wird und depressiv. Ja, kann man ja werden, wenn man sieht, ganzen Horrormeldungen und was weiß ich, ja. Aber trotzdem, es lohnt sich, um das vielleicht so ein bisschen einzuordnen. Outbreak mit Dustin Hoffmann, Outbreak, lautlose Killer, das ist, glaube ich, noch die Unterzeile. Auch sehr spannend, kann man auch nochmal gucken. Hollywood Klassiker von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 97.
Ich weiß nicht, ob ich den zurzeit sehen möchte.
Ja, klar, man muss ein bisschen pervers und freakig veranlagt sein. Aber es hilft eben auch wieder, finde ich, also für mich hat es so ein bisschen geholfen, die Dinge, die jetzt gerade passieren, ein bisschen einzuordnen und vielleicht doch nicht so sehr auf die leichte Schulter zu nehmen.
Das hilft ja.
Auch wenn wir Anfang 20-Jährige, Micha, du und ich, jetzt nicht wirklich zur Kernzielgruppe, also zur Risikogruppe gehören, aber wir haben gehört, auch 13-Jährige, jetzt in Großbritannien, 13-jähriger Junge.
Ja, ja.
Ohne Vorerkrankung im Übrigen. Am Coronavirus gestorben.
Vielleicht gucken wir uns dann nochmal Jurassic Park an, um darauf vorbereitet zu sein, wenn die Dinosaurier wieder ausbrechen.
Ja, wer weiß, wie das mutiert.
Kann alles sein.
Das Virus kann alles sein. Ja, okay, also haben wir unsere Tipps jetzt gegeben. Zum Lesen bin ich leider nicht gekommen diese Woche, sonst hätte ich jetzt noch einen Lesetipp gerne nachgeschoben, aber hast du noch was?
Nee, zum Lesen auch nicht. Nur noch ein Filmtipp, weil es mir jetzt gerade nochmal in die Augen fiel, sozusagen. Und zwar machen wir es andersrum. Kennst du Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson?
Nee.
Sagen dir nichts. Die eine davon ist jetzt gerade im Februar gestorben, mit 102 Jahren.
Okay. Warte mal, Golden Girls?
Nee, auch nicht.
Nee, nicht Golden Girls.
Oh, davon sind auch schon viele tot. Ich glaube, davon lebt nur noch die Betty White. Okay. Das nur am Rande unnützes Wissen. Das waren drei Mathematikerinnen. Die haben damals mitgerechnet für die NASA die Flugbahn, als es diesen großen Wettkampf gab zwischen den USA und Russland. Wer kriegt den ersten Menschen ins Weltall? Wer fliegt vielleicht zum Mond? Und das ging ja alles noch nicht so per Computer mal eben schnell auf dem iPad berechnen, welche Flugbahn brauchen wir dafür, sondern es wurde alles per Hand gerechnet. Und dafür brauchte man eben fähige Mathematiker. Und völlig unterrepräsentiert waren natürlich Frauen und zum anderen auch noch Schwarze. Und die drei Damen, die waren aber mathematische Genies und haben sich da durchgeboxt, aber eben zu der Zeit, wo auch noch die Rassentrennung in den USA galt, wurden die natürlich vollkommen untergebuttert. Und der Film heißt Hidden Figures, werden viele schon wahrscheinlich gesehen haben. Es war einfach ein wunderschöner Film, toller Film, also natürlich auch sehr schockierend. Hast du ihn gesehen überhaupt?
Nee.
Der ist wirklich, also den musst du sehen. Schockierend in dem Fall, weil, also wie diese Menschen einfach behandelt wurden. Also wo man heutzutage ja denkt, mein Gott, das sind Menschen wie alle anderen auch. Was macht ihr da für einen Aufstand? Und dass man damals eben diese Rassenschranke da im Kopf hatte und zum Beispiel die Frauen dann nicht aus der gleichen Kaffeekanne trinken durften, sondern da gab es dann extra eine für weiße und eine für schwarze Menschen. Und dann eben auch zum Beispiel nicht die gleichen Toiletten benutzen durften.
Ja.
Und die drei Damen da, die mussten dann zum Beispiel in 10 Minuten ins nächste Gebäude laufen, wo es dann extra die Toilette für die, wie heißt das denn jetzt, politisch korrekt heutzutage, People of Color, glaube ich, laufen mussten und nicht den kurzen Weg nehmen durften, mal eben schnell auf die Toilette gehen. Und das wird in dem Film dann so nach und nach aufgebrochen, weil natürlich auch die Vorgesetzten oder die Astronauten zum Beispiel merken, Mensch, das sind jetzt tolle Frauen, die haben wirklich Ahnung und so. Und das ist eine wunderschöne Geschichte. Also die eine von denen, ich weiß gar nicht, die jetzt gerade auch gestorben ist, die hat dann später von Barack Obama die Medal of Freedom bekommen in den USA und der Film hat also so eine richtig schöne Botschaft und ist einfach auch richtig nett gemacht.
Also der Tipp jetzt, Hidden Figures.
Hidden Figures, doppeldeutig, weil natürlich Figures sind im Englischen die Zahlen, also versteckte Zahlen, aber gleichzeitig auch die versteckten Figuren.
Find ich wo?
Amazon ist bei Netflix drin, wenn man es Abo hat. Oder bei Amazon kann man es für, ich glaube, 4 Euro leihen, hatte ich nochmal nachgeguckt. Oder für die österreichischen Freunde, die zuhören, läuft am 3. Mai im ORF.
Ja, da schau her.
Da schau her.
Meinst, ja? Also du meinst, wir müssen unseren Podcast in Zukunft damit beginnen. Was hat denn der Gottschalk früher immer gesagt, ja? Wir grüßen auch die angeschlossenen Sendeanstalten in der Schweiz, in Österreich. Ja. Da gab es doch diese Eurovisionshymne.
Die gibt es immer noch.
Was gibt das immer noch?
Ja, klar, aber es gibt doch, wenn man einmal im Jahr der Eurovision Song Contest kommt, oder wenn Flori Silbereisen für den ORF und die ARD sendet.
Ach, was, ehrlich? Gibt es das immer noch?
Dann gibt es die immer noch.
Ach, gucke an. Das wusste ich nicht. Ja gut, Flori Silbereisen sollte man mal wieder anschauen, das stimmt, hast du recht.
Genau, darf er leider im Moment auch nichts machen, kommt ja nur die Konserven.
Darf auch nichts machen, der Flori.
Na, der darf auch nichts machen.
Hier, was wir gar nicht gerade hier so auf dem Zettel haben, das wollten wir eigentlich hier heute machen. Wir wollten uns ein bisschen um das Internationale Olympische Komitee, weil du gerade Schweiz sagtest, wir waren gerade in der Schweiz, wollten wir uns kümmern. Es ist mir tatsächlich im Verlauf der Woche noch nichts passiert. Ich habe gesagt, wir decken mal auf beim nächsten Podcast, wie so die Machenschaften laufen beim IOC. Hängt damit zusammen, dass, glaube ich, exakt vor einer Woche, als wir unseren letzten Podcast aufgezeichnet hatten, gerade die Entscheidung kam, die Olympischen Sommerspiele zu verschieben auf nächstes Jahr.
So, und jetzt haben sie dich bestochen mit
Millionen,
damit du die Klappe hältst?
Ja, richtig, genau. Ne? Also so, das IOC sie, weil die machen doch auch noch ihren Job. Das sind doch auch nette Menschen und natürlich haben die ein Herz für den Sport und so weiter. Ja, und alle Leute denken immer nur, dass es
du da auch noch gekauft. Warum kriege ich denn von der Kohle nichts ab, wenn du jetzt hier plötzlich so redest?
Nein, das ist.
Sag mal, bist du hier? Wie hieß denn der hier vom Schwarzen Kanal früher? Der Schnitzler? Nee, Schnitz. Wie hieß
Karl
er?
Eduard.
Karl Eduard.
Eduard von Schnitzler. Nee, gar nicht. Ehrlich gesagt, ich habe es vergessen. Ich habe nicht dran gedacht. Ich wollte mal noch ein bisschen recherchieren, wie das so läuft. Und wir hatten uns ja ein wenig darüber echauffiert letzte Woche, dass sie so lange gezögert haben mit der Verschiebung. Dass immer mehr Sportler, immer mehr Olympioniken gesagt haben oder potenzielle Olympioniken, wir können uns überhaupt nicht vorbereiten. Wir haben überhaupt keine Planungssicherheit. Ihr könnt doch jetzt nicht mehr ernst davon ausgehen, dass diese Spiele noch stattfinden in diesem Jahr, diese Olympischen Sommerspiele. Und jetzt gebt doch endlich mal ein klares Zeichen, was nun ist und wie es nun ist. Und die haben halt wirklich bis zuletzt abgewartet und gesagt, naja, müssen wir gucken mit den Sponsoren da und da. Und weil es eben wirklich um Milliarden geht. Und das war schon eine ziemlich miserable Vorstellung, die sie da gegeben haben. Und ich glaube, am Ende auf Drängen der Japaner, glaube ich, also Tokio als Ausrichterstadt, ich glaube, erst dann ist das IOC aufgewacht und hat gesagt, okay, jetzt können wir sie nicht mehr retten, Spiele, jetzt müssen wir.
Ja. Also, und jetzt findest du das gut, weil jetzt hast du deren Kohle
bekommen. Nein, ich finde das nicht gut. Und ich finde gut, dass ich noch am Leben bin, weil wir haben gesagt, wir decken auf, ja, wir sind mal investigativ unterwegs. Ich habe es aber diese Woche wirklich nicht geschafft. Und da hatte dann der Micha gesagt, für alle Neupodcaster, hat gesagt, dann sei vorsichtig, wenn du das jetzt in aller Öffentlichkeit sagst, dass wir mal gucken, was das IOC so treibt finanziell und wo die da überall verstrickt sind und so weiter. Also guck mal lieber immer, wenn du dein Auto startest, vorher unten drunter.
Ja, pass mal auf, jetzt erhöhen wir das Risiko noch ein bisschen.
Ja, und
nächste
ein bisschen.
Woche wird der André auch erklären, wie das mit den Geldern bei der katholischen Kirche so läuft. Genau. Und warum die sich jetzt zum Beispiel nicht einfach mal hinstellen und sagen, pass auf, wir geben mal von unseren Milliarden, die wir haben, ein bisschen was für die Corona-Hilfe, auch in Italien, einfach mal so raus.
Stimmt.
Oder wir verzichten in Deutschland auf die Kirchensteuer mal einfach ein Jahr, um alle zu entlasten oder so. Warum das nicht passiert, das wird der André nächste Woche euch berichten, wenn er
dann
noch
lebt. Dann wird die Fallhöhe für mich richtig, richtig interessant. Naja. Gut. Was haben wir noch auf dem Zettel? Wie gesagt, ich wollte ja noch ein bisschen feiern gehen mit mir.
Du feierst mit dir selbst, ja.
Unsere Zahlen. Ohne Höschen feiert sich's besser. Nein, tatsächlich, wir sind Marktführer geworden im sächsischen Radiomarkt und freuen uns total. Und ja,
wissen deine Nachbarn, was du so beruflich machst? Na, ich meine bloß, ob die jetzt wissen, dass die dann heute Abend mal gucken können, ob du da ohne Höschen durch die Wohnung kannst.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ob die das wissen. Ich glaube, vielleicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber schon mal so als kleine Vorwarnung.
Genau. Ja. Vorsicht, wenn Sie jetzt gerade zuhören. Heute Abend wird's laut beim André.
Ja, ohne Höschen kocht sich's besser. Unser heutiger Podcast Tipps für daheim. Macht ihr das manchmal so, dass ihr jetzt sagt,
ohne Höschen kochen?
Nein, ich meine so generell, dass man sagt, wir zelebrieren jetzt das Abendessen ein bisschen ausführlicher als sonst. Wir nehmen uns einfach mehr Zeit für die Familie und machen bestimmte Dinge jetzt mit mehr Aufmerksamkeit, mehr Leidenschaft.
Ja, also wenn wir dann sagen, oh, die Tiefkühlpizza sieht aber noch nicht ganz durch aus, wir schieben sie noch mal rein, dann nimmt man sich mehr Zeit. Wir sind eigentlich auch so, dummerweise, das sollte man eigentlich nicht machen, so Couch-Fernsehesser.
Ja,
was ja natürlich eigentlich total doof ist, aber ganz das dann schlecht, eben auch gemütlich und schön und so, aber so richtig zelebrieren dann doch nur an den hohen Feiertagen oder wenn Besuch halt da ist. Ne?
Ja, okay. Ja. Ansonsten hat sich da nicht viel geändert bei euch. Oh, guck mal, hier, Katie Hummels macht noch eine Katie, wir waren jetzt bei Katie Lugner. Katie Hummels macht Yoga-Workout bei Six.
Aha.
Also auch für alle Menschen, die jetzt vielleicht sagen, das geht ja total ab jetzt, ja, dass du so irgendwelche Sporttipps kriegst über Facebook, über YouTube, irgendwelche Leute, irgendwelche B- und C- und D-Promis, die jetzt irgendwelche Übungen vormachen, die du nachmachen sollst.
Ja, vielleicht ist das deine Chance, dann mach doch das, dass du jetzt auch nochmal so einen Workout-Tipp machst. Also vielleicht lässt du beim ersten Mal das Höschen noch an, aber wenn du dann auf die Reichweite steigern willst, kannst du beim nächsten Mal vielleicht auch ohne Höschen machen.
Oh, guck mal hier, was wir in dieser Woche noch hatten, Micha. Claudia Norberg. Also ich hätte bis vor ein paar Tagen nicht gewusst, wer das ist. Das ist wohl die Ex vom Wendler.
Richtig, das weiß ich erst seit dem Dschungelcamp.
Seit dem Dschungelcamp, richtig. Mhm. Und die liebt einen Piloten jetzt.
Ach.
Aber das hat ja auch keine Zukunft. Wenn ich jetzt sehe, Lufthansa, von 760 Lufthansa-Maschinen sind 700 am Boden. Und Piloten haben jetzt regelrecht Angst davor zu fliegen. Also jetzt nicht im Sinne von in ihre Flugzeuge zu steigen, sondern
rauszufliegen.
Und ich weiß nicht, ob das jetzt so clever ist von der Wendler-Ex
mit dem Piloten. Was hätte sie sich suchen sollen? Einen Virologen oder wen sollte sie jetzt heiraten?
Ich will ja auch nicht. Ja.
Was bleibt denn? Guck mal hier, warte. Welche hier Branche ist denn jetzt wirklich noch krisensicher? Super.
Warte, ich muss noch mal kurz. Ich habe ja gerade das Gagfax. Früher haben wir gesagt das Gagfax, aber es kommt ja nicht mehr per Fax, kommt ja per E-Mail. Wir haben ja, also das hatten wir schon mal, glaube ich, in einem Podcast. Mhm. Wir kriegen ja hier immer so witzige Sachen zugearbeitet. Und sie sagt, naja, sie legt sich noch nicht fest, die Claudia Norberg mit ihrem Piloten. Der Arme ist quasi ihr Pilotprojekt. Das ist aber nicht schlecht, oder? Pilotprojekt.
Muss ich dafür jetzt Atemluft verschwenden? Die ist doch so kostbar in heutiger Zeit. Naja, Pilotprojekt.
Pilotprojekt.
Ja, nee, du musst das besser, das liegt ja immer an dem Interpreten. Also ich sag mal, Mario Barth hätte, heißt der Mario? Der heißt Mario Barth.
Ja,
der hätte das anders gemacht und dann wäre das ein mega Brüller
gewesen. Richtig.
Du musst das aufbauen.
Richtig, man muss es aufbauen und man muss es vor allen Dingen, glaube ich, selber witzig finden. Ja,
oder so wie Dieter Nuhr. Ja. Hast du das diese Woche mitbekommen?
Über die
Ditfurth. Jutta Ditfurth. Jutta Ditfurth. Früher von, nicht mehr von, Jutta Ditfurth.
War die mal von?
Sie war früher, ganz früher von.
Ach was,
Jutta von Ditfurth. Und soweit ich weiß, ist ihr Vater, war das nicht Holmer von Ditfurth, der im ZDF früher so eine Wissenschaftssendung gemacht hat? Ich meine, ja. Das wissen aber nur noch die Alten von uns. Lass mich dir gerne was erzählen.
Warte. Ja, ja, die Risikogruppe, wie wir sie heute nennen.
Genau, ich.
Ja, ja.
Okay. Wo steht denn hier? Wer ist denn ihr Vater gewesen? Moment.
Jutta Ditfurth. Also ich kann ja schon mal loslegen für alle, die auch Jutta Ditfurth nicht kennen, geschweige denn ihren Vater. Sie war eines der Gründungsmitglieder der Grünen. Ja, also sie hat die Grünen quasi mitgegründet. War nie im Deutschen Bundestag.
Das hat mich auch gewundert. Dachte ich auch, sie wäre drin gewesen.
Bekommt also keine Diäten oder irgendwelche, hat also keine, also Diäten sowieso nicht mehr, aber hat wohl keine Ansprüche, keine Pensionsansprüche oder so als ehemalige Abgeordnete. Das heißt, sie ist einfach nur eine Einzelkämpferin, die sich jetzt mit, wie alt wird die sein, Michael?
60? Sie ist 1951 geboren.
Oh, dann ist sie ja schon fast 70. Dann ist sie 69, richtig?
Ja, sie wird 69 dieses Jahr.
Ja, September, okay, genau. Okay, alles klar. Ja, und der Papa, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Der Papa ist wirklich Holmer von Dietfurt. Okay. Der hat früher also in den 70er Jahren im ZDF Wissenschaftssendungen gemacht und so weiter. So, und sie hat, weil sie ja, wie hat sie selbst jetzt gesagt, eine dogmatische Linke ist, hat sie sich auch von diesem von getrennt, was ja ein Adelstitel wäre. Ja. Und hat jetzt, und das ist der Grund für die ganze Geschichte, hat sie jetzt einen Aufruf bei Twitter gestartet, dass es ihr im Moment finanziell also wirklich an die Existenz geht, weil sie im Prinzip nur davon lebt, dass sie Bücher verkauft, was natürlich zurzeit durch die geschlossenen Buchhandlungen auch schlechter läuft.
Und sie fährt durch die Gegend und macht Lesungen.
Und macht ganz viele Lesungen. Und ich vermute mal, Daimler und BMW und die Deutsche Bank werden sie nicht so wahnsinnig oft einladen und gut bezahlen. Nee. Das ist wahrscheinlich bei so einer Linken weniger der Fall. Also sprich, die tut viel in dem Bereich, wo nicht viel Geld zu holen ist. Und das ist sie jetzt natürlich, sie war dann auch noch krank. Und hat sich wohl auch mit Corona infiziert. Das kam wohl jetzt auch noch mit dazu.
Richtig, genau.
Und deswegen sowieso, also schon alles abgesagt und dann auch noch krank und deswegen jetzt die Existenzängste beziehungsweise wirklich die Not. Und deswegen hat sie den Aufruf bei Twitter gemacht, dass die Leute doch bitte spenden sollten. Und wer macht sich drüber lustig? Dieter Nuhr.
Ja, es war aber jetzt nicht lustig. Also ich hab das nur im Radio gehört, also irgendein Nachrichtensender hat das dann mal, also hat quasi diese Sentenz wiedergegeben von nur, also es war jetzt nicht mal witzig, es war einfach nur, ja, also ich fand's von ihm doof und geschmacklos. Er hat dann so sinngemäß gesagt, oh, jetzt haben wir mal alle Mitleid, oh, und warte mal, wie war's? Er hat ihr dann unterstellt, sie ist ja wohl noch Stadtverordnete, ist im Stadtrat von Frankfurt am Main. Und würde dort über 1.000 Euro im Monat Aufwandsentschädigung bekommen und dann hat er irgendwie so, oh, also es war irgendwie doof. Und sie hat dann wiederum reagiert und gesagt, dieses Geld, das spendet sie irgendwo hin, was ich aber auch komisch finde. Ja, also einerseits sammle ich Spenden ein für mich, dass ich überleben kann. Das Geld, was ich aber kriege als Abgeordnete, Stadtratsabgeordnete, also als Stadtrat, das spende ich dann auch wieder. Also es ist irgendwie sehr merkwürdig.
Also ich kann jetzt damit die Geschäftsstelle, ne, dieser
Fraktion,
genau, die sie haben.
Ja, ich kann nur sagen, liebe Jutta Ditfurth, ohne Höschen kocht sich's besser. Also vielleicht einfach mal so ein bisschen innovativer werden. Auf welchem Kanal ist sie da unterwegs? Instagram oder wo?
Bei Twitter hat sie das.
Bei Twitter, ja, okay. Einfach mal innovativ sein.
Also ich finde, es gibt aber so zwei interessante Einblicke. Erstens, dass so eine Frau, die man so kennt, dann wirklich ja auch solche Probleme hat, was mir auch nicht bewusst war. Und zum anderen aber eben, dass Prominenz nicht bedeutet, dass man Geld hat. Und zum Dritten.
Das ist doch wie bei uns, Micha. Ja?
Natürlich.
Die Leute denken, ach, die Marktführer. Und heute Champagner, ja, wir baden im Champagner und links eine Frau und rechts eine Frau und ach, keine Ahnung, irgendjemand massiert uns den Rücken und so. Ja, das ist ja nicht so. Nein, was machen wir? Wir zwei, Micha, wir feiern mit unserer Flasche Rotwein ganz allein.
Und das und noch nicht mal ein Höschen.
Nee, aber und das ist ja, so mit Höschen.
Ich finde das sehr unsympathisch von Dieter Nuhr, sich dann so hinzustellen und dann zu sagen, ja, ohne Spott und Häme und dann aber sagen, ach, guck mal, eine Linke festgestellt, dass man doch Geld braucht, ne?
Ja, richtig, genau, das war dann irgendwie, also ich fand es nicht lustig, ehrlich gesagt. Ja, aber du hast recht, es ist die Form der Präsentation macht's. Wir sind ja jetzt über Claudia Norberg drauf gekommen.
Ja, richtig, genau. Ja,
und über Mario Barth und so weiter und dass es darauf ankommt, wie man eine Meldung möglichst witzig präsentiert.
Ja, also man muss als Dieter Nuhr vielleicht auch so leise in ein Mikrofon rein. Ja, leise,
oder einfach selber einen Lachkrampf kriegen. Ja, die Linke. Jetzt siehst du mal.
Ohne Kohle geht's halt nicht.
Ohne Kohle doch nicht.
Ich bin's ja nur.
Ja.
So muss es vielleicht. Ist das dann lustig?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber man denkt es dann.
Vielleicht, aber wenn man selbst denkt, ist man ja schon mal einen Schritt weiter.
Was ich super schön fand, heute schon mit, wie heißt er?
Olli Welke.
Ja, richtig, Olli Welke. Er hat auch gesagt, dass es für ihn ganz, ganz doof ist, ohne Publikum, weil ja niemand lacht jetzt, ne? Also normalerweise, wenn er dann so seine Gags raushaut, dort als Moderator der Heute-Show, hat er ja sein Publikum und alle lachen und er fühlt sich wohl und dass das für ihn halt eine Umstellung ist. Und jetzt ist es eben so, dass wenn er dann seine Witze reißt, nur das Kamerateam lacht. Ja?
Wenn überhaupt.
Und dann zeigen die diesen Kameramann.
Ja, Herr Welke.
Der guckt.
Herr Welke, wie nennt er sich selbst immer?
Der Kameramann guckt so, als hätte er also wirklich überhaupt, also noch nie in seinem Leben Spaß gehabt. Und das fand ich sehr schön.
Ja, der ist fest angestellt beim ZDF.
Also der ist richtig, genau. Nee, aber das war so der Running Gag. Ich glaube, das haben die schon absichtlich so gedreht, dass der halt wirklich
nicht gesagt. Ja, aber tut mir leid, Herr Welke. Kommen Sie mal zum deutschen Lokalradio in den Frühstunden. Da lacht auch keiner mit. Da muss man auch für
auch sich nicht
selbst
zu lachen.
Nein.
So ist es. Und wir müssen uns ja auch selbst motivieren und selbst gratulieren und überhaupt, ja. Und wenn uns gar nichts mehr einfällt, ja, dann sagen wir nur mal ohne Höschen. Kocht sich's besser, macht sich auch besser Radio.
Dann liest du noch mal was hier von deinem Fax vor. Ist da noch was dabei? Was war das eben?
Ach so, Entschuldigung, ich hab schon weggeblättert. Ach, nee, das ist ja jetzt blöd. Ich dachte, du willst es gar nicht mehr hören. Nee, ich hab's jetzt gar nicht mehr.
Die Norbert,
Claudia Norberg.
Du musst das anders, so Mario Barth-mäßig vielleicht.
Ja, weißt du, Claudia Norberg, also hier, Wendler-Ex, ja, lieb Piloten. So, Pilotprojekt hatten wir jetzt schon, ja, kennst du?
Ja, kennst du.
Claudia Norberg, ja, kennst du? Ja, so. Wendler-Ex und Dschungelkämpferin, ja, kennst du, ja, hat sich neu verliebt und zwar in einen Piloten, na, dann hoffen wir mal, für sie, dass der nicht gleich wieder, Achtung, einen Abflug macht. Verstehst du?
Verstehst du auch nicht besser?
Ja, das haben wir aber hier. Das ist hier.
Das steht da so, ja?
Die kriegen Geld
dafür. Das haben wir auch so reingeschrieben?
Ja, na klar, die kriegen Geld dafür. Oder hier, was er öffentlich gezeigt hat, Claudia Norberg ihren neuen Freund noch nicht. Klar, Laura soll ihn nicht sehen, sonst ist er weg.
Ach du Scheibengeister.
Ja, man kann auch in Corona-Zeiten doch noch relativ leicht Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, was wir denen bezahlen. Claudia Norberg soll einen neuen Freund haben. Angeblich soll es ein Pilot sein. Ein Heiratsschwindler ist es mit Sicherheit nicht, denn schließlich wissen alle, dass sie pleite ist.
Ich habe immer verstanden, dass Gags anders funktionieren. Also, dass man jetzt einfach nur die Wahrheit sagt, ist ja noch nicht lustig an und für sich, oder?
Nee. Na, ist egal.
Ist aber nicht unser Business. Also,
Und wir haben eigentlich auch keine Zeit, weil die Stunde ist schon wieder rum, Micha. Es ist tatsächlich doch wieder eine Stunde geworden. Ich wollte auch noch feiern gehen jetzt.
Ja, auf mit dir selbst.
Auf unsere Quoten und auf unseren tollen Erfolg. Micha, dann können wir eigentlich wieder nur in die Runde rufen. Bleibt bitte gesund.
Mit oder ohne Höschen, das ist eure mit völlig eigene Entscheidung.
Ohne Höschen, so ist es. Kocht was Schönes heute Abend oder wann auch immer ihr.
Viel Spaß mit euren Nudeln, die ihr alle weggekauft habt.
Kennst du? Ohne Höschen kocht sich das. Ja. Sehr schön. Und dann, Micha, bis morgen früh im Radio.
Sehr gerne, machen wir.
Oder eben bis nächste Woche hier im Podcast der Hoffnung bei Klein, aber Hart. Bleibt gesund.
Schön, dass du das gesagt hast. Ist so ein bisschen fast schon wieder Dieter Nuhr, wie du sprichst.
Denkst du?
Ja, so ein bisschen.
Ja. Du, ich brauch die Kohle.
Glaube ich. Mal aber nicht, dass du einen Abflug machst.
Ja. So nur ein Pilotprojekt.
Ah. Ja. So, mal gucken, ob die katholische Kirche heute zugehört hat. Wenn du nächste Woche wieder hier bist, dann ist das der Beweis, dass uns kein Katholik zuhört.
Micha, bis nächste Woche. Bis morgen. Ja,
tschüss. Ja, tschüss. Ciao.